So, ich bete kurz vor der Predigt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir von dir lebendige Worte erwarten dürfen, egal was ich sage, dass du redest und dass du uns ansprichst, wie wir das brauchen, wie es uns gut tut, wie es uns heilt und tröstet. Hab Dank dafür. Amen. Wenn meine Kinder zu mir kommen, die Großen, vor allen Dingen, und sagen, liebster Papi, dann weiß ich, das könnte der Prolog zu einer neuen App auf dem Handy sein oder zu etwas mehr Bildschirmzeit. Ich habe meine Kinder sehr lieb, es ist alles in Ordnung, ne? Aber das ist so ein bisschen so ein Spiel und dieses Motiv durchschaue ich recht schnell. Vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren ist mir jemand am Busbahnhof entgegengekommen, Kapuze, und kommt so auf mich zu und sagt so, ja, ich habe einen Arzttermin in Trattendorf und ich muss da schnell hin und ich will mit dem Bus dahin fahren. Ich habe überhaupt kein Geld dabei, kannst du mir 2 Euro geben? Denkt man sich nichts dabei, ne? Okay, 2 Euro, was ist das? Gegeben. Ein paar Monate später war ich mit Mandy, eine kennen Sie, unterwegs, auch in der Nähe vom Busbahnhof, kommt derselbe Typ, sagt, ey, ich muss nach Trattendorf und habt ihr Geld? Und ich sage, ey, sorry, diesmal nicht, okay? Ich habe es durchschaut, ich habe das Motiv durchschaut. Mal ist es lustig, mal ist es schwierig, sondern wichtig, das Motiv von jemandem zu erkennen oder das tatsächliche Anliegen aufzudecken. Und in unserem heutigen Predigttext geht es um das Thema Motiv. Es geht um 3 Motive oder um die Frage nach dem Motiv. Am Anfang unser Motiv, zweitens Gottes Motiv und drittens ein Motiv, was uns unglaublich hilft und gut tut. Okay? Und diese Frage nach den Motiven wird ausgerechnet an einem sehr spannenden Lebensthema behandelt. Ich lese euch mal den Text vor, okay? Der steht im Markus Kapitel 10, 2 bis 16. Da kamen die Pharisäer und fragten ihn, also gemeint ist Jesus, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Damit wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Jesus antwortete, was hat euch Mose vorgeschrieben? Da sagten die Pharisäer, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt und sie wegschickt. Jesus erwiderte, nur weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Aber vom Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause fragten ihn die Jünger noch einmal danach. Und Jesus sagte ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegenüber der ersten. Ebenso gilt, wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheiden lässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte, aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Okay, ich gebe zu, ein etwas längerer Text. Aber in der Abgrenzung, man macht sich immer so Gedanken beim Predigtschreiben, wo ist die Abgrenzung? Und musste ich das so machen, weil es ergibt Sinn. Ihr werdet es am Ende hoffentlich erkannt haben. Aber wir fangen vorne an, es beginnt ganz harmlos. Die Pharisäer kommen mit der Frage. Jesus ist Rabbi und da bietet es sich an, wenn man eine theologische Frage hat, sie auch dem Rabbi zu stellen. Der wird ja schon eine Idee zu haben. Ja? Also kommen sie auf ihn zu. Manche Bibeln übersetzen, sie wollen ihm eine Falle stellen. Andere Übersetzungen, wie hier die Basisbibel, die ich euch vorgelesen habe, die schreiben nur, sie wollen ihn auf die Probe stellen. Beides möglich, wenn man sich den Urtext anguckt. Aber ich vermute eher, dass sie ihm nicht unbedingt eine Falle stellen wollten, weil diese Frage nach der Ehescheidung, das war gar nicht so die große Diskussion damals, sondern es ging eher darum, aus welchen Gründen darf ein Mann seine Frau in die Wüste schicken. Also sich scheiden lassen. Ne? Jesus macht das, was ein Rabbi so tut. Auf eine Frage reagiert er mit einer Gegenfrage. Also, was sagt Mose? Hätte auch einfach mal antworten können. Aber sie antworten ihm, ja, Mose erlaubt die Scheidung. Wer das mal von euch nachlesen möchte, 5. Mose 24, ab Vers 1, da steht das tatsächlich. Und da steht auch, aus welchen Gründen ein Mann seine Frau einfach verlassen darf oder die Frau wegschicken darf, so rum. Und an dieser Stelle deckt Jesus das Motiv der Pharisäer auf. Aber nicht, weil es schlechte Menschen sind. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Ja. Pharisäer haben wir oft ein falsches Bild im Kopf. Pharisäer sind keine schlechten Menschen, es sind fromme Menschen. Wir sind auch fromme Menschen. Also, diese frommen Menschen, wie wir sie auch sind, die haben manchmal so Mechanismen und bestimmte Arten und Weisen, sich zu verhalten. Und wenn wir sehen, wie Jesus mit den Pharisäern umgeht, wie er sie manchmal so ein bisschen provoziert, dann dürfen wir auch mal gucken. Vielleicht provoziert uns das ja auch und vielleicht tut uns das ja gut. Jesus deckt ihr Motiv auf und sagt, ey, diese Anweisung habt ihr nur bekommen, weil euer Herz so hart ist. Hier in der Basisbibel stand, weil ihr euer Herz verschlossen habt vor Gott. Und Ehescheidung ist dabei nur das aktuelle Beispiel. Das betrifft alle anderen Gebote genauso. Und was heißt das, ein hartes Herz zu haben? Ein hartes Herz haben heißt, Hauptsache ich krieg meinen Willen. Hauptsache ich habe am Ende meine Ruhe. Hauptsache ich stehe am Ende als Sieger da. Hauptsache ich habe am Ende Recht. Das ist wichtig. Und dann macht Jesus etwas, was er auch schon an anderer Stelle macht. Ich finde einen total coolen Move. Er überrascht seine Zuhörer, die sich in der Bibel auskennen und die ihm irgendeine Bibelstelle gebracht haben, sagen, Jesus, aber das ist doch so. Da überrascht er seine Hörer mit einer Bibelstelle, die alle kennen, alle Anwesenden damals kennen, auswendig kennen, schon tausendmal gehört haben und er erklärt es ihnen neu. Und das macht er zitiert aus der Schöpfungsgeschichte. Also da können wir mal von ausgehen, jeder, der in Israel gelebt hat, kannte die Schöpfungsgeschichte. Und auch wir im Kindergottesdienst ist die Schöpfungsgeschichte mal dran oder im Konfi-Unterricht oder sowas. Ist das nochmal dran? Und dann macht er klar, was da steht. Gott schafft den Menschen als Mann und Frau. Er schafft ihn nicht als Mann und dann, weil noch Lehm da war, hat er noch ein bisschen was gemacht. Da hat er noch eine Frau gemacht, war halt übrig. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass er den Mann schafft und der Mann kann sich dann entscheiden, ach, die Frau will ich nicht mehr, jetzt will ich eine andere. Sondern Gott schafft beide Gott ebenbildlich. Beide sind Gott ebenbildlich. Es gibt da keine Abstufung oder sowas, keine unterschiedliche Wertigkeit. Das ist das Erste, was die Pharisäer wahrscheinlich ganz schön gekitzelt hat. Das Zweite, sagt er, die beiden werden ein Fleisch sein. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, was soll denn das? Also man ist ja nicht ein Fleisch, komm, also wie ist denn das gemeint? Manche haben dann so eine mystische Vorstellung davon, wie man irgendwie ein Fleisch ist. Und ich denke mir, ja, wir werden mit der Zeit ein Fleisch, nicht ein Fleisch im tatsächlichen Sinne von ein Körper, siamesische Zwillinge natürlich nicht, aber man ist es auch nicht sofort, wenn man verheiratet ist, ist man sofort in allem, aber es entwickelt sich. Ich entwickle mich mit meinem Ehepartner. Man passt sich an der einen oder anderen Stelle an, man findet hier und da Kompromisse. Man teilt als Ehepaar Momente der Wahrheit, die kein anderer mitbekommt. Momente der Wahrheit, die kein anderer sieht. Man durchsteht Herausforderungen, die man nur mit wenig anderen Menschen so intensiv teilt oder erlebt. Und nach 10, 15, 20 Jahren Ehe kennt dich kein anderer so ätzend ehrlich wie dein Ehepartner, bin ich mir überzeugt. Mit allem, mit allen Niedrigkeiten, mit allem, dem ganzen Mist, auch den kennt der Ehepartner. Und dann, ja, dann isst man ein Fleisch. Und das Dritte, was er ihnen klar macht, Gott selbst stellt sich zur Ehe. Gott macht die Ehe wichtig und gibt ihr einen hohen Stellenwert. Ehe ist schön. Und wenn man heiratet, gibt es gute Bilder. Basti macht die schön, andere auch. Aber gibt es schöne Bilder und es ist alles so romantisch und es ist alles so schön. In der Vorbereitung auch danach. Aber Ehe ist auch anstrengend. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das heutzutage so ein bisschen ausgeblendet wird. Wir sind sehr bilderlastig, ne? Wir lieben es, gute Bilder zu sehen. Und darauf sieht immer alles so gut aus. Oder wenn ich im Internet, wenn ich Leuten folge, die irgendwie als Ehepaar vor der Kamera stehen, das sieht immer so schön aus. Das ist so schön, wenn die sich miteinander da so einig sind und kriegen sie ein Kind und dann machen sie dies und das und es sieht alles so spannend aus, wie so ein Abenteuer. Das Problem ist, dass niemand sagt, dass es auch manchmal richtig ätzend ist und dass es manchmal auch richtig anstrengend ist und dass es Zeiten in der Ehe gibt, wo man aushalten muss. Zum Beispiel, wenn man Kinder bekommt. Dass es dann manchmal Zeiten gibt, wo man einfach den Alltag überlebt. Und dann gibt es wieder Zeiten, die sind entspannt und die sind schön und das ist auch während man Kinder hat, ist natürlich auch schön. Aber was ich sagen will ist, Gott stellt sich zur Ehe und macht die Ehe wichtig, weil er, glaube ich, weiß, dass es solche Zeiten gibt. Und sagt, aber das dürfen, darf eine Ehe, darf so etwas überdauern. Gott selbst stellt sich dazu, damit wir wissen, Ehe hört nicht auf, wenn das Gefühl weg ist. Das ist heute auch ein riesengroßer Wert. Gefühl. Ich liebe jemanden und dieses Gefühl trägt uns durch die Ehe. Kleiner Spoiler, nein, tut es nicht. Gefühl ist irgendwann, also das schwankt, ja, das ist nicht immer gleich da. Man kann eine Ehe nicht aufgrund des fehlenden Gefühls beenden oder sollte man nicht beenden, weil darauf kann man sich nicht verlassen, auf Gefühle. Ehe hört nicht an den ersten Hindernissen auf. Und Gott lädt uns eigentlich eher dazu ein, zu sagen, hey, betrachte die Ehe mal lieber als was Lebenslanges, weil dann stellst du dich ganz anders darauf ein. Und ich dachte mir so, was für ein Bild kann man da machen, damit wir das verstehen? Und dachte ich an meinen eigenen Körper. Ihr habt ja auch alle einen. Wer von euch hat sich schon mal nach einem neuen Körper umgeguckt? Also ich hätte gern, wenn ich könnte, hätte ich mich schon mal umgeguckt. Bin gerade zufrieden, aber es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich mich auch schon mal nach einem anderen Körper umgeguckt. Ging aber nicht. Ich muss mit meinem Körper leben. Mit den Falten, mit den Leberflecken, mit den Schwierigkeiten, mit den das, was ich als Mangel erlebe, damit muss ich zurechtkommen. Und ich tue gut daran, als Mensch irgendwann Frieden zu finden mit meinem Körper. Dann ist auch alles gut. Dann tut man um die kleinen Unwägbarkeiten, versucht man drum herum zu kommen. Da geht auch mal was schief und dann hat man wieder ein Nutella-Glas leer gegessen und so weiter. Ne? Ihr kennt das. Aber man lernt, damit umzugehen. Und keiner von uns würde sagen, das endet irgendwann mit meinem Körper. Ich weiß, den habe ich bis zum Schluss. Aber ich dachte mir so, vielleicht ist das ein Bild auch für Ehe, zu sagen, hey, es ist, das wissen wir alle, wer schon mal auf einer langen Freizeit war, weiß, am Ende der Freizeit gehen einem die anderen auch mal auf den Keks. Wer auf einer langen Reise war, wer an seine eigene Familie denkt, da ist ja nicht immer alles rosig. Da hat man mal auch mal Zwist und auch mal, da gibt es auch mal Streit. Macht nichts, davon geht ja die Familie im besten Falle nicht auseinander. Und so ist es auch mit der Ehe. Wenn wir miteinander Frieden finden und sagen, hey, wir gehen diesen Weg. Ist auch mal herausfordernd, aber wir gehen diesen Weg. Und an dieser Stelle habe ich mir hier eine kleine Markierung gemacht. Ich möchte nämlich gerne eine Anmerkung machen. Während ich das predige, ich stehe mal ein bisschen beiseite, will ich euch sagen, ich stehe hier als der die Bibel auslegt. Ja? Ich stehe hier als ein Bruder unter Geschwistern. Ich stehe hier nicht als einer, der mehr weiß wie ihr oder besser Bescheid weiß als ihr und schon gar nicht besser ist oder schlauer ist. Ich lege die Bibel aus und es liegt mir fern, irgendjemanden zu verurteilen, der sich hat scheiden lassen. Okay? Nur, dass ihr das mal gehört habt. Oder der sagt, ey, mit Ehe habe ich so mein Thema, das bin ich noch nicht angegangen, dafür bin ich noch nicht reif. Es liegt mir fern, jemanden zu verurteilen deswegen, weil ich auch weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß auch, dass ich froh, also ich selber bin froh, dass ich verheiratet bin. Niemand hat die Garantie, dass seine Ehe im nächsten Jahr noch genauso tippitoppi ist. Okay, wir können dankbar sein, wenn wir verheiratet sind, wenn wir uns mit unserem Ehepartner verstehen. Wir dürfen niemanden oder wir sollten niemanden verurteilen, der, bei dem das nicht so gut geklappt hat. Okay, also Jesus zeigt Gottes Motiv. Gottes Motiv ist, die Ehe soll uns Menschen dienlich sein, gut sein für uns, sie soll uns helfen. Und Jesus macht den Pharisäern und uns deutlich, was unser Motiv ist. Wir wollen von uns aus richtig sein. Wir stehen in der Gefahr, uns zu rechtfertigen für unser Verhalten. Und wie gesagt, Ehe ist da nur ein Thema. Es gibt so viele Gebote Gottes und wir wollen da immer richtig sein. Und dann finden wir Bibelstellen. Das finde ich also so pfiffig von den Pharisäern. Ne? Sie finden eine Bibelstelle, mit der sie das rechtfertigen können. Aber mir ist das schon so oft passiert, dass ich selbst und andere fromme Menschen Bibelstellen finden, dass alles okay ist. Dass man das alles machen kann, was man da gerade macht. Und das alles rechtfertigen kann. Aber Jesus verweist die Pharisäer und uns zurück und sagt, hey, was ist das Motiv Gottes hinter dem Gebot? Weil Gottes Gebote sind dafür da, uns gut zu tun. Sie sind zu unserem Besten. Die sind nicht aus Langeweile entstanden, sondern weil Gott uns damit segnen möchte. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ich gerade vorgelesen habe, dann kam noch so ein letzter Teil, der irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, der passt nicht dazu. Aber er ist wichtig. Da kommt nämlich noch was Interessantes. Und zwar, es geht los mit, einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Also die Jünger, ihr habt es vielleicht noch im Kopf, die Jünger lehnen die Kinder ab und sagen, was soll das hier? Wir haben hier gerade wichtige theologische Sachen zu besprechen und jetzt kommt ihr. Weg mit den Kindern. Und Jesus wird sauer und sagt, lass die Kinder zu mir. Und man fragt sich ja tatsächlich, was soll das jetzt mit den Kindern? Aber die Kinder, es gibt drei Punkte, habe ich rausgesucht, die Kinder sind ein Bild für das Einssein von Mann und Frau. Als erstes, das Ergebnis dieser Verbindung, im besten Falle dieser Liebesverbindung. Zweitens, die Kinder sind aber auch ein Bild für das Schwache, was im Falle einer Scheidung zuerst zu Schaden kommt. Wir sind ja bei den Geboten und eben auch bei Ehescheidungen, ne? Wenn wir uns verhärten, dann passiert es schnell, dass wir an uns denken, dann passiert es schnell, dass wir richtig sein wollen und aus dem Blick verlieren, wer dabei eigentlich zu Schaden kommt. Bei einer Ehescheidung sind das nun mal die Kinder. Und drittens, die Kinder sind ein Bild für Jesus, um darauf zu reagieren oder uns zu zeigen, dass wir Gottes beste Absichten, seine Gebote, nicht immer einhalten können. Und er sagt, durch die Kinder oder durch das, was er auch über die Kinder sagt, er sagt, dass wir das Reich Gottes so annehmen sollen wie ein Kind. Er redet hier von Gnade. Er sagt, Leute, hört auf mit euren Argumentationen. Hört auf, irgendwelche Bibelverse zu finden, um zu zeigen, dass ihr richtig seid. Ihr müsst Gottes Gebote nicht verbiegen, bis sie endlich zu euch passen. Sucht das Motiv Gottes. Was wollte Gott mit dem Gebot? Und wenn ihr merkt, dass ihr daran scheitert, dann seid nicht so stolz, sondern nehmt die Gnade an, wie ein Kind. Kommt wie ein Kind und sagt, hey, liebster Papi, kommt zu Gott und nehmt dieses Gebot an, diese Gnade an. Wir müssen nach Gottes Motiv fragen. Wir dürfen die Gebote prüfen, überlegen, was will er uns sagen, was will Gott für meinen Nächsten und für mich. Es ist nie nur für mich, es ist immer auch für meinen Nächsten. Und wenn wir daran scheitern, dann lasst uns nicht versuchen, gerecht zu sein, durch viel Arbeit, durch geschickte Auslegung der Bibel oder sonst irgendwas. Wir dürfen die Gnade Gottes annehmen wie ein Kind, einfach so. Und das ist das wichtigste Motiv, die Gnade Gottes. Amen.